Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um Innovation in Media, Daten und moderne Markenkommunikation. Heute sprechen wir über psychografisches und kontextuelles Targeting und was das ganz besonders konkret für die Zukunft von Out of Home und insbesondere für Programmatic DOOH bedeutet. Mein Gast ist Professor Dr. Joost van Treek, Gründer von True Relevance, einem Unternehmen, das menschliche Motivation, Mindsets und psychologische Faktoren in datenbasierte Zielgruppenmodelle übersetzt. Wir klären heute, was True Relevance genau macht, warum psychografisches Targeting mehr ist als Demografie und wie Out of Home von all dem profitieren kann. Joost, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Out of Home Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Kai.
Joost, wie hat dich dein Weg aus der Wissenschaft in die Werbe- und Mediawelt geführt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde das als einen grandiosen Zufall beschreiben, weil ich eigentlich bin von Haus aus Psychologe mit einem besonderen Herz für Psychodiagnostik. Also der Grundfrage, die man kennt in der Psychologie, hat jemand eine Depression, ja oder nein? Das ist ja eine sehr schwerwiegende Entscheidung mit Konsequenzen, ob jemand Psychopharmaka bekommt oder eben nicht, eine Therapie bekommt oder eben nicht. Und wenn man eine Fehlentscheidung hat, ja, dann bekommt vielleicht jemand Psychopharmaka über eine lange Zeit. Das ist nicht schön, wenn er die gar nicht braucht. Oder aber er wird nicht behandelt und dann ein schlechtes Ergebnis, wenn jemand eine Depression hat, dass er halt einfach wirklich leidet oder sich was antut oder. Und ich war mit meinem Studium fertig und hatte im Grunde noch so eine Zwischenzeit, bis meine Promotion beginnen sollte. Und dort habe ich einen Job angenommen in einer Agentur bei Jung von Matt. Und mir hat das damals gar nichts gesagt. Jung von Matt als Psychologe, was hat man da für Berührungspunkte? Und dort ging es dann um die Betreuung von unzufriedenen Kunden bei Mercedes-Benz.
Wow.
Und da wollte man dann mal einen Psychologen haben. Und weil mein Doktorvater so ein ganz ausgewiesener Paarpsychologe war, aber der halt viel zu teuer, hat man sich die billige Alternative gesucht, nämlich einen seiner Ex-Studis designierten Doktoranden. Und so bin ich dann da gelandet und habe dann mein Herz verloren, weil man in der Werbung einfach viele Dinge sehr viel schneller mal ausprobieren kann.
Das war der Moment wahrscheinlich, in dem du gedacht hast, wow, Psychologie muss in der Marketing und in der Werbung eine größere Rolle spielen, oder?
Ernsthaft, als ich gehört habe, dass ich zu Jung von Matt gehe und das eine Werbeagentur ist, habe ich gedacht, da zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da arbeiteten 500 Menschen, 600 Menschen, ich weiß es gar nicht, ich habe gedacht, die Hälfte muss doch Psychologen sein. Da gab es zwei oder drei und die haben alle nicht psychologisch gearbeitet, weil meine Annahme war, ja, Kommunikation, Werbekommunikation ist ja immer eine Kommunikation mit Menschen. Also muss ich doch da ein paar Menschenversteher haben. Aber das war zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen rar gesät. Das hat sich inzwischen massiv geändert. Da sind also, glaube ich, sehr viele Menschen aus Psychologie, Soziologie, anderen Geisteswissenschaften, die irgendwie ein bisschen näher dran sind am Menschen. Neben all diesen genialen Menschen, die sich dann die spannenden Geschichten ausdenken und Mediastrategien entwickeln. Ne?
Bevor wir über True Relevance reden, wie würdest du denn deine Rolle heute beschreiben? Bist du Forscher, bist du Unternehmer, bist du Übersetzer zwischen den Welten? Du lehrst ja auch noch.
Ja.
Was machst du denn so den ganzen Tag? Die blöde Frage, aber andersrum, was ist die Rolle, die du da jeweils ausfüllst?
Oh, ich glaube, all das, was du da genannt hast, meine Tochter, 8 Jahre alt, die hat, ich finde das eigentlich eine der treffendsten Beschreibungen, ich bin Erfinder. Mein Herz schlägt eigentlich immer dafür, Lösungen zu finden für Dinge, wo es noch keine Lösung gibt oder wo jemand sagt, nee, das geht eigentlich nicht. Und da dann natürlich mit meiner sehr psychologischen Brille quasi immer Probleme zu lösen, wo ich eine Kommunikation besser, relevanter zuschneiden kann auf die Person, damit im besten Falle Werbung besser wirkt und auf der anderen Seite vielleicht auch weniger nervt.
Wie würdest du dem Doofen wie mir erklären, was True Relevance macht?
Was macht True Relevance? Wir machen Targeting. Also das heißt, ich brauche ja bei jeder Werbekampagne brauche ich auf der einen Seite die tollen Geschichten und die bunten Bilder, die schönen Videos. Und ich muss auf der anderen Seite den Ort haben, an dem ich denn diese Werbung dann ausspiele, wo ich die Botschaften übermittle, im Fernsehen, in Zeitungen, im Internet, auf Bannern. Und dann brauchst du aber noch ein kleines Zahnrädchen dazwischen. Und wir sind dieses kleine Zahnrädchen, nämlich die Entscheidung, wo spiele ich das tatsächlich aus? Und das ist halt quasi diese Targeting-Aufgabe. Und dazu sind wir als True Relevance, haben wir uns sehr fokussiert darauf, einfach Kontexte zu dekodieren und zu sagen, naja, wann ist es denn der passende Kontext? Und da kommt halt im Grunde auch wieder die Verbindung zum Handwerk aus der Psychodiagnostik rein. Psychodiagnostik ist seit jeher die Kunst aus einer qualitativen Information. Also ich spreche mit meinem Klienten, mit meiner Klientin, und muss daraus dann entscheiden, ist das eine Depression, ja oder nein, 1 oder 0. Das heißt, eine qualitative Information übersetzen in eine Zahl. Und letzten Endes machen wir genau dasselbe. Uns ist ziemlich egal, welche qualitative Information wir haben. Ist das ein Webseitenartikel? Ist das das Foto von der Webseite? Ist das ein Video über Germany's Next Topmodel, Staffel 12, Folge 14? Ist das ein Out-of-Home-Umfeld? Ja, das heißt, die Stele steht entweder zwischen in einem Umfeld von 3 bis 5 italienischen Restaurants oder im Umfeld von einem Bahnhof oder an einer anderen Stelle von irgendwelchen Fashion Stores, dann haben wir die Möglichkeit, das zu übersetzen und zu sagen, damit hat das eine Relevanz für diese oder jene Zielgruppe.
Was unterscheidet so ein psychografisches Targeting von demografischem oder rein verhaltensbasiertem Targeting?
Ja, also dies ein ich habe mal irgendwann gesucht in der Bibliothek an der Hochschule Fresenius nach so Marketing-Standardwerken. Ja, ich weiß nicht, wer Marketing studiert hat, der kennt den Meffert in der Regel als deutschen Marketing-Papst.
Oh ja.
Ich weiß nicht, ja, ne, alle kennen Meffert.
Genau.
Lebt er überhaupt noch? Ich weiß es nicht, aber er muss inzwischen ja schon sehr alt sein. Und es war ein Buch von 1980 und dort schreibt Meffert schon, wie man Zielgruppen definiert und schreibt hin Alter, Einkommen, Geschlecht, Bildung, all diese Dinge. Und dann zieht er eine Linie in diesem Buch und sagt, na, aber eigentlich entscheidet etwas, was, ich übersetze das jetzt mal, Persönlichkeit darüber, ob das eine gute Zielgruppe ist oder nicht. Schreibt aber auch darunter, im Grunde, Mist, das können wir leider nicht messen. Deshalb ist Soziodemografie quasi immer so der erste Weg dahin, mich meiner Zielgruppe anzunähern. Um zu sagen, so, wo kann ich denn im Grunde eine höhere Matchrate haben? Im Sinne von, ja, wenn ich ein Auto verkaufe, wenn ich ein Mini verkaufe, dann müssen die Menschen natürlich erstmal genug Geld haben. Also ist es schon total sinnvoll, weniger mit Menschen zu sprechen, die weniger Geld haben. Ja, es ist vielleicht auch aus dieser Überzeugung sinnvoll, nicht mit Menschen zu sprechen, aus dieser Überzeugung Menschen zu sprechen, die jünger sind als 18, weil die haben ja keinen Führerschein. Somit versuche ich quasi meinen Fischteich möglichst eng zu machen, indem ich möglichst viele Fische habe, die da reinpassen. Alter, Einkommen und Geschlecht. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass eine Person genug Geld hat, um sich ein Mercedes-Benz zu kaufen, dann heißt das nicht sofort, dass der ein Mercedes auch toll findet. Und das ist quasi diese zweite Ebene, zu sagen, ich brauche dann den Persönlichkeitsmatch, ich muss irgendwas finden, was fasziniert denn Menschen an einem Mercedes-Benz oder an einem anderen Produkt und bei welcher Person habe ich denn diesen Match? Und so kommen im Grunde beide Elemente zusammen. Es geht gar nicht darum zu sagen, ja, Psychografie trumpft alles andere aus und ist besser, sondern in der Kombination habe ich, glaube ich, die beste Targeting-Leistung.
Was für Dimensionen sind das, die ihr betrachtet? Sind es Motive, Werte, Persönlichkeitsmerkmale?
Ja, auch da bin ich so ein bisschen wissenschaftlich agnostisch unterwegs. Es gibt einmal natürlich das, was wir nutzen und dann aber eher eine Haltung, die ich dann als Wissenschaftler oder als Dozent auch einnehme. Im Grunde jede Theorie, jedes psychologische Framework, was es mir ermöglicht, näher an den Menschen ranzukommen, ist erstmal geeignet. Ja, also alles, was den Menschen genauer beschreibt, unabhängig von Alter, Einkommen und Geschlecht, ist dafür geeignet. Den Angang, den wir gewählt haben, der ist eigentlich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, eine Firma zu gründen oder sowas, sondern das ist wirklich so aus der Vorlesung und aus der Forschung letzten Endes entstanden, was müsste man denn machen? Es ist so, dass ich ja in der Werbung immer etwas erreichen möchte, ein Verhalten. Ja, die Leute sollen kaufen, die sollen klicken, die sollen mich besuchen, die sollen interessiert sein. Das ist immer Verhalten. Und dann kann ich in der Psychologie, ich bin damals einfach, habe das hier hinter mir stehen, so Standardlehrbücher, erstes, zweites Semester, das war mein First Stop. Und dann habe ich geschaut, was ist denn der beste Prädiktor für Verhalten, den wir in der Psychologie identifiziert haben, in den vergangenen 60, 80, 100 Jahren Geschichte der psychologischen Forschung. Und das sind Motive. Ja, und das ist der Grund, also die Motivstruktur des Menschen. Da sind also alle Menschen unterschiedlich. Der eine hat ein bisschen mehr davon, der andere ein bisschen mehr davon. Und das ist letzten Endes der beste Prädiktor für zukünftiges Verhalten. Und das ist eben das Framework, was wir auch gewählt haben. McClelland Big Three. Also habe ich grundsätzlich habe ein Machtstatusmotiv oder ein Anschlussmotiv oder ein Leistungsmotiv in unterschiedlichen Ausprägungen. Und die sagen dann doch sehr viel über mich aus. Also bei Mercedes-Benz haben wir sicherlich eher eine höhere Faszination bei Menschen mit einem hohen Machtstatusmotiv. Und bei, was haben wir denn, irgendwelche Handelsmarken, Balea und so weiter, das ist eher was für Menschen mit einem Anschlussmotiv, die sagen, oh Mensch, ich finde Marken toll, die für jeden zugänglich sind.
Kommt ihr dann an die Insights an die Menschen?
Ach, ja, beinahe, wie schön, dass wir hier, wir Professoren, wir kommen an die Insights. Dankeschön für diese Frage. Also, da gibt es unterschiedliche Näherungen, also unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Wir haben einmal wirklich den ganz sauberen diagnostischen Weg, das wäre dann Marktforschung. Damit haben wir auch damals, das Unternehmen existiert auch noch, dass wir psychografische Zielgruppenanalysen machen mit der Kronbach. Das läuft dann über saubere Marktforschung. Da haben wir dann in einem großen Panel mit einem Partner Apinio, da sind dann dauerhaft 80.000 Menschen, sind psychologisch profiliert. Und dann macht man dann für eine eigene Marktforschung, fürs neue Produkt, befragt man dann 1.000 Leute aus diesem Panel, wie attraktiv finden sie denn dieses Produkt? Und dann können wir halt diesen Zusammenhang herstellen. Je stärker ausgeprägt ein Leistungsmotiv ist, desto spannender finde ich eine Finanz-App zum Beispiel. Und das wäre dann der Insight, aus dem ich dann sehr viel ziehen kann. Einmal natürlich sofort in der Kommunikation, wenn ich weiß, dass eine Finanz-App attraktiv ist für Leute mit einem besonderen Leistungsmotiv. Ja, dann muss ich halt die besonderen Vorteile, wie einfach das damit wird und alles in einer Hand und volle Kontrolle und sowas. Aber eben auch der zweite Insight zu sagen, wo sollte ich denn jetzt sinnvoll auch ausspielen? Ja, wir sprechen ja hier über Digital Out of Home. Wenn ich weiß, das ist irgendwie ein Thema von Leistungsmotiv, dann wissen wir zum Beispiel, dass diese Menschen auch große Fans von dem öffentlichen Personennahverkehr sind. Ja, unabhängig vom Einkommen.
Spannend. Das ist ja, du redest jetzt auf der einen Seite, du hast den Begriff auch vorhin so schön genannt, kontextuelles Targeting. Das heißt, was hier in der Tat ja zusammenfließt, ist einmal die Psychografie. Und dann auf der anderen Seite der Kontext, in dem sich Menschen bewegen und wie, wo du sagst, die Motive, warum sich Menschen irgendwie Dingen zuwenden oder warum sie sich dort bewegen, wo sie sich bewegen. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen psychografischem und kontextuellem Targeting?
Zwischen psychografischem und kontextuellem Targeting, ja, das sind einfach nochmal unterschiedliche Auswertungsstufen. Ich kann also einmal ein rein kontextuelles Targeting ist ja eine sehr simple Gleichung von Olivenöl neben dem italienischen Restaurant oder eine Finanz-App irgendwo in Frankfurt zwischen den Banken. Das ist ganz einfacher Kontext. Eine Gewürzmischung auf chefkoch.de. Ja, das ist die erste Ebene, die halt total auf jeden Fall immer einen Sinn ergibt. Die psychografische Ebene ist, kann ich tatsächlich auch etwas dazwischen identifizieren? Habe ich einen tieferen Insight? Weil italienisches Restaurant ist nicht gleich italienisches ist Restaurant. Den Nobel-Italiener haben. Das ist was anderes. Prestigious. Irgendwie auf der Straße. Bei uns in Hamburg gibt es so einen TikTok-Italiener, direkt bei uns vor der Bürotür. Da werden dann Aperol-Bäume getrunken und Selfies inszeniert. Das ist was ganz anderes als, ja, vermutlich fällt ein Pizza-Hut auch unter italienisches Restaurant, weil es da Pizza gibt. Und diese Tiefe, das ist dann eine psychografische Tiefe. Also rein kontextuell, wer italienisches Restaurant ist, Olivenöl. Die psychografische Ebene ist, ich habe ein handgepresstes Premium-Olivenöl, dann bin ich neben dem TikTok-Italiener und nicht neben dem Pizza-Hut.
Wahnsinn. Das heißt, diese beiden Ansätze ergänzen sich ja permanent, gerade für Out of Form, oder?
Genau, ja, das ist auf jeden Fall eine Ergänzung. Also einmal ist es quasi eine Präzisionssteigerung, wenn ich sage, ich bin neben italienischen Restaurants und weil es ein Premiumöl ist, nur neben den besseren Restaurants, na, à la TikTok und so. Dann bekomme ich aber irgendwann wir kommen jetzt die Pragmatiker ins Spiel, zu Recht, die sagen, habe ich doch ein Reichweitenproblem. Also wie viele Premium-Italiener habe ich denn in Deutschland, neben denen dann auch noch Out-of-Home-Stelen stehen? Da kommen wir irgendwie auf 126. Damit habe ich nicht die Reichweite, die ich brauche. fair enough. Mhm. Dann habe ich die Möglichkeit, die Psychografie einzuschalten und sagen, okay, ich habe jetzt rausgefunden, dass mein Olivenöl einen besonderen Premium-Anspruch hat. Deshalb habe ich mir auch die Premium-Italiener ausgesucht. Mhm. Also verlasse ich jetzt mal den rein offensichtlichen Kontext von italienischen Restaurants und suche mir Umfelder, die besonders attraktiv sind für Menschen mit einer Affinität für Premium. Mhm. Ja, das ist dann, sind auch letzten Endes ziemlich offensichtliche Faktoren zu sagen. Ich bin dann auch in Umfeldern, wo die, ich nenne es immer sehr technisch, die Bausubstanz hochwertiger ist. Ne? Mhm. Dann bin ich dann eher in den Gegenden, wo Menschen auf mehr Quadrat, weniger Menschen auf mehr Quadratmetern wohnen, wo die Wohnungen teurer sind, wo teurere Autos in den Straßen stehen und so weiter und so fort. Wir wissen aber eben auch aus unseren Studien, dass so ein prestigious Premium-Thematik sind halt auch so Coffeeshops, besondere Hotspots. Dann bin ich dann eher auf dem Rathausmarkt unterwegs als irgendwie drei Straßen weiter, wo es einfach nur ein Laufweg ist, sag ich mal.
Ja, super spannend. Motive ändern sich natürlich auch. Wenn ich jetzt mich so angucke, ne, wenn ich jetzt morgens früh zur Arbeit fahre oder zur Arbeit hetze oder ich bin viel im ÖPNV unterwegs, dann habe ich natürlich überhaupt keinen Bock, mir irgendwas Gedanken zu machen, weil ich einfach tunnelblickmäßig, ich möchte um irgendwie 8.15 Uhr im Büro sein. Wenn ich nachmittags zurückkomme, beziehungsweise am Abend meistens dann, da ist es dann schon dunkel und sonst wie, da habe ich manchmal mehr Zeit, gerade wenn ich jetzt irgendwie wenn ich jetzt irgendwie im Zentrum unterwegs bin, vielleicht in einer Stadt, die ich nicht so kenne, da ist meine Motivlage total anders. Kann man sowas eigentlich fassen? Also, dass du sagst, eigentlich Lebenssituation, Bewegungsmuster, Motivation, Mindset ändern sich ja auch, gerade im öffentlichen Raum.
Ja, das ist total spannend. Also, es ist einmal genau deine Beobachtung. Ist ja richtig. Ich sage immer, es ist so schön, daran Psychologe zu sein. Ich erzähle den Menschen nämlich immer nur Sachen, die sie ohnehin schon wissen. Mhm. Weil wir ja alle auf derselben Software, ne, derselben Psychologie laufen. Wir sind ja alle sehr gute Alltagspsychologen, weil wir uns selber wahrnehmen. Also, Thema Nummer eins, was mich damals als Psychologe im Marketing gestört hat und mich bis heute stört, ist der Wunsch, Menschen in eine Schublade zu stecken. Ja, also der Kai, ich habe dich einmal vermessen und damit bist du der Leistungsmensch. Aus. Mhm. Ja, das ist totaler Quatsch. Ja, in der Psychologie die ganz klare Überzeugung ist, dass jede Person ist ein Individuum und in der Form, dass wir unterschiedliche Ausprägungen haben auf unseren Persönlichkeitsdimensionen. Das bedeutet, man kann natürlich sagen, dass du als Kai, dass du ein ausgewiesener Leistungsmensch bist, aber in dir tickt halt eben auch ein gewisser Anteil an Anschluss und ein anderer Anteil auch an, du bist Professor, so wie ich, an Einflussnahme. Wir wollen Menschen Dinge erklären, wir wollen junge Menschen begleiten, damit sie den richtigen Weg finden. Das ist auch Machtstatus, da hat man irgendwie Bock drauf, Dinge zu verändern. Und das ist genau das, was du beobachtest. In unterschiedlichen Situationen kommen unterschiedliche Facetten meiner Persönlichkeit zum Tragen. Wenngleich es aber auch so ist, wenn ich ein ausgewiesener Leistungsmensch bin, dann ist das ein statistisches Spiel. Das bedeutet, dass einfach 80% meiner Persönlichkeit sind dominiert von diesem Leistungsmotiv. Und damit habe ich dann, wenn ich dich in eine Schublade stecken muss, rein statistisch die beste Chance, wenn ich dann auf ein Leistungsmotiv zähle. Aber du hast natürlich recht, in anderen Situationen dominiert dann was anderes. Abends mit Freunden, dann so ein Anschlussmotiv. Das ist total richtig. Das bedeutet aber, wenn ich mir die sinnvollen Kontexte auswähle und sage, ich habe ein Produkt, was für ein Anschlussmotiv besonders relevant ist, dann erwische ich dich eben aber auch in deiner Anschlusssituation, wenn das gerade, diese Facette gerade nach außen gespielt wird. Ja, wenn das dann für dich relevant ist. Mhm. Und dann haben wir noch die zweite Ebene. Ich weiß, es gibt da kann man sich so ein bisschen drüber streiten, ob das tatsächlich psychologisch ist oder nicht. Aber im Moment, ja, in Marketing Science, die Erkenntnis, dass wir auf Category Entry Points uns fokussieren müssen. Das ist ja quasi die zweite Ebene, von der du sprichst. In welcher Situation sind denn welche Themen für mich relevant? Mhm. Ich muss ja als, keine Ahnung, als Wächsbier muss ich relevant sein, wenn ich gerade eine Gartenparty plane, aber ich muss überhaupt nicht relevant und aware sein, wenn ich mir morgens die Zähne putze. Mhm. Mhm. Ja, das ist, also wenn du mich fragst, ich finde, das ist gar keine psychologische Ebene, das ist eher so eine situative Ebene. Und dann kommt dann aber nochmal die Psychografie hinzu, dass ich sage, wenn du gerade deine Gartenparty planst, dann weiß ich, dass du eher ein ausgeprägtes Statusmotiv hast, also habe ich dort eine gute Chance mit einem Craft-Bier. Ja, was irgendwie was Besonderes hermacht und nicht einem günstigen Discounter-Bier.
Das ist spannend, weil am Ende des Tages ist natürlich die Frage, wann ist der Bedarfsmoment, ne? Also wann setze ich eigentlich den Spark sozusagen, dass ich mich an eine Marke erinnere, an ein Produkt erinnere, wenn ich sage, jetzt brauche ich das Produkt oder jetzt habe ich vor, mit dem Produkt was
Genau.
zu machen. Dieses Out of Home, das finde ich ja super interessant, ist ja ein One-to-Many-Medium. Also bei Online hast du natürlich den Vorteil, rein theoretisch, auch wenn es praktisch, glaube ich, nicht so funktioniert, könntest du ja jeden einzelnen Menschen identifizieren und gucken, wie ist dessen Mindset, wie ist sein Surfverhalten und so weiter und so fort. Das ist bei Out of Home ja nicht möglich, braucht man auch gar nicht. Datenschutz spielt ja auch eine Rolle. Menschen bewegen sich durch den öffentlichen Raum und du hast ja normalerweise eben ein Screen oder ein Plakat oder ein Riesenposter oder ich weiß nicht was, so ein Ambient-Medium erreicht eben immer viele Menschen gleichzeitig. Das heißt, im Prinzip musst du ja gucken, wo ist der kleinste gemeinsame, der größte gemeinsame Nenner von allen Menschen, die sich jetzt im Umfeld von irgendeinem Touchpoint bewegen, oder?
Genau, genau so sieht's aus. Also das ist auch etwas, was die Psychologie von oder die psychologische Diagnostik, eine Einzeldiagnostik unterscheidet von dem, was wir in Marktforschung und Marketing haben oder im Targeting. Wenn ich in der Psychologie, ist es sehr, sehr wichtig, dass ich die eine Person, mit der ich spreche, dass ich die sehr genau diagnostizieren kann. Ist das eine Depression, ja oder nein? Im Marketing ist es so, dass ich aus einer Gruppe von 1 Million Menschen einfach wahnsinnig gut unterwegs bin, wenn ich anstatt 30.000 richtig zu identifizieren, 50.000 richtig identifiziere. Und dabei ist es egal, wer das ist. Ich muss einfach nur den Anteil erhöhen. Und genau dieses Spiel betreiben wir letzten Endes in Digital Out of Home. Das bedeutet, identifiziere ich das Umfeld, in der tendenziell mehr von meinen gewünschten Zielgruppenpersonen enthalten sind. Und wenn wir zurückgehen auf das Beispiel von einem ausgesprochenen Leistungsmotiv, ne, ich weiß keine Ahnung, Verwendung von, also wer Menschen, die gerne Finanzen selber in die Hand nehmen, das ist zum Beispiel so ein Thema, das hatte ich vor ein paar Tagen, die haben ein ausgeprägtes Leistungsmotiv. Wo identifiziere ich die denn jetzt? Wo habe ich denn Menschen mit einem ausgeprägten Leistungsmotiv? Ja, da können wir dann einfach gehen wir zurück auf dieses Leistungsmotiv und finden, dass das Menschen sind, die zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr total gut finden, unabhängig vom Einkommen. Das heißt, die könnten sich einen Mercedes leisten, aber die finden es einfach, Leistungsmotiv, total sinnvoll, in die Stadt zu fahren mit der U-Bahn. Jetzt könnt ihr ja sagen, ich pflaster jede U-Bahn und jede Stele in den U-Bahnhöfen voll. Und wir sagen, nee, Vorsicht, das sind das, was wir zusätzlich wissen. Leistungsmotiv ist nicht direkt ein, wenn A, dann B ist ÖPNV, sondern ÖPNV in Pendlersituationen. Ja, und da kommst du jetzt dazu, wo du sagst, boah, morgens, wenn ich unterwegs bin, dann. Ja, dann bist du in deinem totalen Leistungsfokus. Und dann kann ich sagen, du übrigens, Bankgeschäfte können auch schnell und einfach gehen. Da wähle ich mir dann die entsprechenden ÖPNV-Knotenpunkte und Strecken aus und auch die Zeitschienen, die einfach hart verbunden sind mit einem Pendlertum und habe dann letzten Endes einen psychografischen Digital Out of Home Match.
Damit hast du wunderbar erklärt, wie Planung funktioniert nach deinem Ansatz.
Ja,
Außenbereich
hoffentlich.
Planung. Nee, aber die Frage, ja, und jetzt kommt natürlich ein Punkt bei Out of Home, wie bei eigentlich anderen Medien, allen anderen Medien ist ja Kreation ein totaler Treiber für das Thema, wirkt die Werbung oder wirkt sie nicht. Verändert sich durch das, was du gerade beschrieben hast, auch eine Kreation im Hinblick auf bestimmte Zielgruppen und in bestimmte Motive und im Hinblick auf be bestimmte psychografische Merkmale?
Im besten Falle ja. Also das wissen wir, glaube ich, alle. Die beste, wirksamste Kommunikation haben wir, wenn wir die komplette Kette aufeinander abstimmen. Also ein Wissen über die Zielgruppe, die passende Kreation dazu mit der Ausspielung an der richtigen Stelle. Dann ist alles optimal. Wir wissen, dass unser Markt aber total fragmentiert ist, dass quasi in die Mediaagentur kommt dann ein Kunde und sagt, hier ist übrigens die coole Kampagne, das hat sich die Kreativagentur ausgedacht. Puh, und da haben wir den ersten Bruch, weil eigentlich sollte ja alles Hand in Hand funktionieren. In einer idealen Welt passiert aus meiner Brille, nicht aus jedermanns Brille, aus meiner Brille, passiert Folgendes. Ich starte damit, dass ich mein Produkt nehme. Nehmen wir jetzt mal ein anderes, keine Ahnung, ein teures Elektro-SUV. Dann versuche ich herauszufinden, mit für welche Psychografie ein teures Elektro-SUV besonders attraktiv ist. Und dann könnte das sein, dass ich herausfinde, dass es eher ein Statusmotiv ist. Dann gebe ich das zurück an die Kreativagentur und sage, liebe Kreativagentur, wenn ihr euch was ausdenkt, erzählt bitte nichts über besonders große Reichweite, Leistungseffizienz und einen großen Kofferraum, sondern bitte erzählt etwas darüber, wie großartig dieses tolle Auto den Fahrer aussehen lässt. Ja, toller Lack, Mega-Beschleunigung, fette Karre. Ja, das beeinflusst dann schon die Kreation, weil das trifft genau die Leute, die so ein Elektro-SUV toll finden, eher ins Herz als was vom großen Kofferraum und der Reichweite und tollen Wiederverkaufswert. Das wäre Punkt 1, um dann im zweiten Schritt daran auch auszurichten, okay, das sind Menschen mit so einem Statusmotiv, dann suche ich mir auch die relevanten Platzierungen aus, an denen Menschen sich gerne rumtreiben, die ein ausgeprägtes Statusmotiv haben. Und dann habe ich die ganze Kette ineinander gebracht. Ich weiß, wer das Produkt attraktiv findet. Ich stelle genau diese Inhalte nach vorne und präsentiere die an der Stelle, wo diese Menschen denn auch unterwegs sind. Dann bin ich perfekt unterwegs.
Das heißt, psychografisches Targeting kann sowas werden oder kann sowas sein wie die Seele von programmatischer Außenwerbung auch, wo datengetrieben an bestimmten Touchpoints einfach ausgespielt wird, ne?
Ja, die Seele, ich danke für diese Blumen, aber letzten Endes, ich will das fast so ein bisschen entzaubern. Eigentlich machen wir mit einem psychografischen Targeting das möglich, von dem wir immer alle schon sagen, das muss ja eigentlich so sein. Ja, wir bringen, eigentlich versuchen wir damit nur dem guten Verkäufer, die gute Verkäuferin eben auch in digitale Werbung zu bringen. Weil das war ja schon immer, wenn ich ins Autohaus gegangen bin, dann braucht der Autohändler da keine 15 Sekunden, scannt mich ab und weiß haargenau, ob er mir was über den Kofferraum und den Wiederverkaufswert erzählt von dem Auto, was da steht, oder von demselben Auto über die tollen Felgen und den Lack. Die Tiefe war ja schon immer da, nur dass wir das nicht übersetzen konnten in ein Targeting im digitalen Marketing. Und das bringen wir jetzt wieder da rein, den Unterschied auch zu nutzen.
Wenn du jetzt mal deine Kundenklientel anguckst, also die von True Relevance, da würde ich mir vorstellen, der Großteil sind wahrscheinlich Werbungtreibende, die wissen wollen, wie sie ihr Targeting optimieren. Könnte man auch einen anderen Weg gehen und sagen, ich gucke mir mal die Werbeträger, die Medienträger, digital, aber analog ging ja theoretisch auch im öffentlichen Raum an, und rede mal mit den Anbietern von Außenwerbung und sage, diese Außenwerbemedien sind besonders gut geeignet für ein Targeting an folgende Zielgruppen, folgende Lifestyle-Situation, folgende Bewegungsmuster, Mindsets und so weiter. Ginge das?
Ja, das ist letzten Endes ist das ja aber auch die Situation, die wir auch schon kennen im Markt. Also entweder kann die Mediaagentur sagen, ich suche mir irgendein Targeting aus und wähle dazu draußen die Media aus. Oder aber das, was ja auch schon immer gab, ist zu sagen, ich gehe dann einfach mal zu den Publishern und zu den Inhabern von den Werbeflächen und sage, kannst du mir da was Sinnvolles paketieren? Weil du hast ja ein besonderes Wissen über deine Werbeflächen. Von daher, für uns ist das letzten Endes egal, wo wir eingesetzt werden, und so arbeiten wir auch schon. Aber wenn wir jetzt auf der Publisher-Seite sind, das ist jetzt quasi, da sind wir noch nicht so lange unterwegs, wie wir halt auf der Einkäufer-Seite sind.
Ja, liegt ja da, genau. Ja. Und wenn jetzt mal überlegst, Out of Home als Medium, was ja im Moment wahnsinnig verändert, also durch die Digitalisierung, durch die Programmatik etc. Was glaubst du, wie kann sich so eine Gattung verändern durch Psychologie, Daten und am Ende auch künstliche Intelligenz, also Automatisierung von dem, was du so beschreibst?
Ich bin ein totaler Fan im Moment auch von dieser Veränderung in Out of Home. Einmal, weil meine Grundüberzeugung ist, wann immer wir auf User-Daten verzichten können, das ist aber meine persönliche Überzeugung, dann ist es einfach auch schön, das zu tun, ja, darauf zu verzichten. Das muss vielleicht auch irgendwie anders gehen, bei an manchen Stellen das durchaus sinnvoll ist. Und da ist Digital Out of Home natürlich sehr gut geeignet. Dies ist ja per se einfach identifierfrei, sondern sehr, sehr datensparsam letzten Endes unterwegs. Und trotzdem möchte ich ja ein Audience-Targeting realisieren. Ich möchte eine Zielgruppe erreichen. Und ich glaube, mit solchen cleveren, kontextuellen Targeting-Lösungen schaffe ich es wieder, zu sagen, ich bin nicht nur, das ist nicht nur eine Umfeldplanung, sondern ich weiß genau, wer sich dort bewegt, und dann wird es plötzlich wieder zu einem Audience-Targeting. Und ich glaube, dass da hat jetzt einfach Digital Out of Home, kann da sehr viele Punkte machen, weil es jetzt einfach ein gestiegenes Interesse an Lösungen gibt, die auch ohne Identifier auskommen, oder aber die schrumpfenden Reichweiten eben sinnvoll wieder ausgleichen können.
Klar, aber die Frage, die wir uns alle stellen, wie kriegen wir die Budgets aus Fernsehen, Online, Print und so weiter, die ja frei werden, zum das einen Freud, des anderen Leid sozusagen, wie kriegen wir in die Gattung Out of Home geschaufelt? Was wünschst du dir, wenn du mal die Landschaft anguckst, die Medialandschaft generell, oder digitale Außenwerbung hast du gerade wunderbar beschrieben, was wünschst du dir denn generell für die Zukunft von Media und Werbung? Braucht man noch mehr von dem, was du da anbietest? Wahrscheinlich ja, ne?
Ja, auf jeden Fall. Mensch, ich verkaufe das. Was soll ich
Blöde
jetzt anderes
Frage.
sagen, Kai? Na, also ich wünsche mir mehr Transparenz im Moment. Wir haben im Bereich von Bewegtbild, CTV, haben wir einen totalen Verkäufermarkt. Das bedeutet, die Broadcaster, die können im Grunde fast alles verkaufen, was sie da so im Angebot haben, mit der Konsequenz, dass sie eben auch sich leisten können, wie schön auch für die Broadcaster im Moment, dass sie sich leisten können zu sagen, ja, wir paketieren, wir sind die Einzigen, die paketieren können. Du kannst dich bei mir melden als Hersteller von Zahnpasta oder was auch immer, und ich mache dir das Paket zusammen. Wo es denn haargenau gelaufen ist, naja, musst du nicht wissen, oder? Also da wäre es, wir machen halt kontextuelles Targeting, dazu brauchen wir immer das Kontextsignal, dazu muss ich wissen, was es ist, damit ich das dann klassifizieren kann und zuordnen kann. Das ist im Grunde so ein bisschen mein Wunsch, dass es dort einfach mehr Informationen gibt, dass alles ein bisschen transparenter noch transparenter passiert, als es ohnehin schon ist. Das ist in anderen Ländern längst so weit. Was meine Idee ist, dass wir ein Omni-Channel-Targeting realisieren können. Also die Situation ist ja im Moment so, dass ich sage, boah, ich mache jetzt was im TV, und dann plane ich irgendwie auf TV mit irgendwelchen Zielgruppenlösungen, und dann gehe ich in Display. Dort gibt's eine andere Targeting-Lösung, da muss ich wieder anders drüber nachdenken. Dann melde ich mich bei der Digital Out of Home Agentur, die hat wiederum andere Targeting-Grundlagen. Das ist so ein bisschen schwierig, schwierige Grundlage für ein echtes Omni-Channel-Targeting. Wir arbeiten einfach ganz, das ist unsere Agenda 2026, einfach möglichst viele Kanäle über ein und dasselbe Targeting zu realisieren. Und das halt einmal darüber, dass im Grunde alles Kontext ist. Ich habe bei Digital Out of Home rechts und links den Raum neben der Stele. Ich habe auf der Webseite den Artikel. Ich habe den Kontext bei Bewegtbildinhalten. Ich habe den Podcast, den ich analysieren kann, um dann quasi One Stop. Ich gebe vorne rein mein Targeting Briefing, und dann können wir quasi ein Targeting in alle Kanäle liefern. Und dann kommt die besondere Expertise der Mediaagentur rein, zu sagen, wie allokieren wir denn dann jetzt die Budgets?
So.
Sinnvoll.
Just vielen Dank. Super spannender Einblick. Ich fand das tatsächlich ein Ausflug in eine Welt, die ja, wenn man so klassisch Außenwerbung macht, viele von den Gedanken hat man sowieso als Mediaplaner und als Werbekunde klein. Ich glaube, du bringst eine Sache super auf den Punkt oder eben eine Sache gut auf den Punkt, die ja eigentlich eine Professionalisierung etwas ist. Du hast es so schön gesagt, von Dingen, die man sich sowieso schon als Lieschen Müller oder als Laienpsychologe denkt, die dann plötzlich Sinn machen, weil sie professionalisiert angeboten werden und die sowohl Werbungtreibende als auch ja die Publisher wunderbar nutzen können. Also ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war der Out-of-Home-Podcast und ich fand eine Sache spannend. True Relevance macht deutlich, wenn wir verstehen, warum Menschen denken und handeln, dann kann auch Kommunikation im öffentlichen Raum deutlich relevanter, klüger und am Ende auch respektvoller werden, was so die Ideen von Menschen angeht. Gerade im Zusammenspiel mit Out-of-Home und programmatischer Außenwerbung, ehrlich gesagt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank für die Einladung.